Sie hören den Kurier.
Noch vergangene Woche hat Bundeskanzler Sebastian Kurz strengere Kontrollen an den Grenzen gefordert und unter anderem auch angedacht, Corona-Tests für Heimkehrer schon an den Grenzen durchzuführen. Zumindest das mit den Kontrollen haben nun die Grenzbeamten in Kärnten sehr ernst genommen. Die Folge war ein Stau ungeahnten Ausmaßes vor dem Karawankentunnel und dem Läubelpass. Wie konnte es so weit kommen, dass der Urlauber eine ganze Nacht vor der Grenze stehen und vor allem, wer hat Schuld am Grenzchaos? Diese Fragen werde ich gleich mit meiner Kollegin Raffaela Lindorfer aus der Innenpolitikredaktion besprechen. Wir haben aber auch einen Urlauber erreicht, der im Stau gestanden ist. Und er hat uns erzählt, wie es so war, 15 Stunden auf der Autobahn zu stehen und wie gut er jetzt auf die österreichische Politik zu sprechen ist. Und wir müssen uns natürlich auch noch ansehen, was da in Graz los ist. Wo es einerseits zu Übergriffen auf jüdische Einrichtungen kommt und andererseits in der nahen Polizeiinspektion Hitlerwitze auf WhatsApp verschickt werden. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand, lautet ein Sprichwort. Und so mancher Urlauber könnte jetzt auch noch ein an der Grenze hinzufügen. Denn ein neuer Gesetzestext hat am Samstag zu einem Verkehrschaos geführt. Gesetzestexte haben es ja so an sich, dass sie durchaus unterschiedlich interpretiert werden. Freitagnacht jedenfalls hat das Gesundheitsministerium einen neuen Gesetzestext zur Einreise nach Österreich veröffentlicht. In dem steht bei § 5 Absatz 1, zur Bestätigung der Durchreise ohne Zwischenstopp sind die Durchreisenden verpflichtet, eine Erklärung auszufüllen. Und unter § 6 ist Ähnliches auch für Einreisende, die nicht weiterreisen, formuliert. Die Bezirkshauptmannschaft Villach jedenfalls hat den Text sehr streng ausgelegt. Das hat kilometerlange Staus vor dem Karawankentunnel und dem Läubelpass zur Folge gehabt. Im steirischen Spielfeld, dem weiteren großen Grenzübergang zwischen Österreich und Slowenien, ist der Rückreiseverkehr am Wochenende dagegen ohne große Staus durchgekommen. Der zuständige Bezirkshauptmann von Leibnitz, Manfred Walch, hat nämlich entschieden, beim alten System zu bleiben und nur stichprobenartig Einreisende zu kontrollieren. Wie also kann ein Gesetzestext so unterschiedlich ausgelegt werden? Bevor wir darüber reden, hören wir jetzt einen Betroffenen, der eine ganze Nacht auf der Autobahn verbracht hat. Am Telefon begrüße ich jetzt Bernhard Neuhoff. Er ist Journalist beim Bayerischen Rundfunk und war mit seiner Familie auf Urlaub in Kroatien. Herr Neuhoff, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, gerne.
Herr Neuhoff, waren Sie eigentlich vorab informiert, dass es zu einem Stau kommen könnte?
Na gut, mit sowas muss man natürlich rechnen und man muss auch mit verschärften Kontrollen rechnen. Insofern, wir waren da, sagen wir mal, geistig seelisch drauf vorbereitet, aber haben auch natürlich dann immer die ganzen Websites gecheckt vom deutschen Außenministerium und da stand eigentlich ganz klar drin, dass Österreich den Transit gewährleistet und dass das alles soweit in Ordnung ist. Deswegen nein, also wir waren zwar nicht überrascht, als es zu einem Stau kam, aber es gab keinerlei für uns auffindbare Informationen dazu.
Wann genau sind Sie denn in den Stau gekommen?
Das muss so 13:45 gewesen sein. Also wir haben noch in Bled zu Mittag gegessen und dann ging es kurz nachdem wir da von Bled gestartet sind, nicht mehr weiter. So etwa 1-2 Kilometer vor der Mautstation vom Karawankentunnel.
Also 1-2 Kilometer vor der Station war dann Sense. Und wie war denn die Stimmung im Stau? Konnten Sie sich ablenken? Gab es da irgendwie ein wenig Unterhaltung?
Es war wirklich ganz eigenartig. Also man hat sowas ja mal erlebt. Also so eine Stunde steht man halt und dann steigt man dann auch mal aus. Und irgendwann haben dann Jungs, so 20, Anfang 20-Jährige, Boxen aufgebaut und haben Musik gemacht und haben so kleine Plastikbecher mit Bier auf die Straße gestellt und Bierpong gespielt und mit einem Ball getribbelt, dann um die Wette mit den Jungs vom Nachbarauto. Irgendwann hat eine Frau angefangen, Yoga zu machen, alle sind rumgelaufen, ein kleines Baby nur mit Windeln bekleidet ist da herumgewatschelt. Das war alles soweit eigentlich eine ganz nette Stimmung sogar. Natürlich waren auch viele Leute dann sehr, sehr ungeduldig und man ist nach vorne gelaufen. Das war ja nicht so weit. Also nach 10 Minuten war man an der Station und da haben wir dann gefragt, was eigentlich los war. Und da hieß es ja Unfall oder es gab also überhaupt keine Informationen. Wir wussten nicht, woran es liegt. Wir haben dann im Netz nachgeschaut, sind dann auf einen ORF-Artikel gestoßen, wo das mit dieser Verordnung stand. Und da wussten wir überhaupt erst, worum es geht. Also es gab keinerlei Informationen für uns, was uns da erwartet und warum wir da stehen und warum das so lange dauert.
Und hatten Sie genug Verpflegung mit, weil man rechnet vielleicht mit 1-2 Stunden Stau, aber wenn man dann doch so lange steht und zwar bis in die Nacht hinein, wie war das?
Ja, also zum Glück, nein, also wir hatten ein bisschen was dabei, aber zum Glück war eine Tankstelle nicht weit von uns und also so ungefähr 10 Minuten Fußweg und da haben meine Kinder dann Essen für uns alle besorgt. Es gab auch, ich bin dann irgendwann mal ein zweites Mal ganz nach vorne gegangen, da war es dann schon dunkel geworden. An der Mautstation gab es kostenfrei Wasser, aber das wurde jetzt nicht verteilt oder so, das konnte man sich da holen, wenn man wollte.
Das war nämlich meine Frage, wäre meine nächste Frage gewesen, ob Hilfe kam, ob zum Beispiel auch das Rote Kreuz Wasser dann verteilt hat oder auch Nahrungsmittel?
Nein, das gab es nicht, also nicht da, wo wir standen, wie gesagt, nur Wasser von an der Mautstation, das man sich holen musste, gab auch keine Information, dass das möglich ist und dann, also wir waren ja dann wirklich die ganze Nacht, es ging immer mal so alle 50 Minuten in unregelmäßigen Abständen, ging es mal so 50 Meter vorwärts. Also man konnte auch nicht richtig schlafen, man musste immer aufpassen. Wer eingeschlafen war, wurde dann angehupt. Wie es dann überhaupt lustigerweise ein riesiges Hupkonzert gab, das muss so gegen 11 Uhr nachts dann, also bei begonnener Dunkelheit gewesen sein. Irgendwann fingen die Leute einfach an zu hupen. Und das pflanzte sich sofort, das fing vorne an und dann ging das, hörte man, wie das sich so sozusagen über die ganze Autobahn, über den Stau hinweg fortpflanzte. Das war ein riesiger höllischer Lärm. Keine Ahnung, was das sollte. Ich glaube, die Leute wollten einfach ihrer Wut freien Lauf verschaffen. Die wollten einfach Aufmerksamkeit, hört mal, hier läuft was schief oder so. Aber das bringt ja nichts. Uns hat das eigentlich nur eher genervt. Ja, also.
Also da ist die Stimmung auch ein wenig gekippt, oder?
Ja, also ich habe nicht mitbekommen, dass Leute wirklich aggressiv geworden wären. Aber ja, wenn einer eingeschlafen war und nicht weiterfuhr, dann wurde er dann mit waghalsigen Manövern überholt, weil die Leute einfach wirklich einfach da raus wollten. Und das, ja, war natürlich schon ein bisschen seltsam. Also spooky, alles insgesamt sehr surreal.
Wann haben Sie denn die Grenze dann schlussendlich passiert?
Ja, das war dann ganz eigenartig. Wir waren dann eben darauf vorbereitet, dass wir jetzt wahrscheinlich irgendwie so unsere Pässe fotografiert oder gescannt werden, dass wir irgendwas unterschreiben müssen. Wir hatten alles dann schon parat bei den Papieren. Aber irgendwann, es gab ja dann immer Blockabfertigung, man fuhr dann durch den Karawankentunnel, konnte dann auf einmal 5 Kilometer am Stück fahren. Das war ein ganz gutes Gefühl. Das war so morgens um 5:15 Uhr etwa, nachdem wir wirklich die ganze Nacht mit Stop and Go da gestanden hatten.
Das heißt, das waren ja dann schon
sehr befreiend.
Das waren ja dann mehr als 12 Stunden schon oder so 15 Stunden herum?
Insgesamt hat es 15 Stunden gedauert. Okay. Ja. Insgesamt haben wir mehr als 15 Stunden bis zur Grenze dann gebraucht. Und um 5:58 Uhr waren wir dann wirklich vorne an der österreichischen Grenze und da bekamen wir einen weiteren Pappbecher mit Wasser, ja, und dann waren wir also darauf gefasst, dass jetzt also bei uns alles erfasst wird, dass die Papiere gescannt werden und so und wir irgendwas unterschreiben müssen oder eine Belehrung bekommen. Hätten wir natürlich alles auch gerne unterschrieben und so. Also wir wollen das ja auch unterstützen, so ist es ja nicht. Also wenn da sinnvolle Maßnahmen sind, dann helfen wir ja gern. Aber die Pointe war dann, dass wir einfach durchgewunken wurden.
Okay, also die Pässe wurden nicht gescannt. Sie mussten nichts ausfüllen?
Nein, gar nicht. Nein, man hat sie noch nicht mal angeschaut. Man hat nur so einfach, es gab einen Blick des Grenzbeamten in unser Auto und da wurden wir weitergewunken.
Wie bewerten Sie denn die Performance der Grenzbeamten?
Also ich mache diesen Leuten überhaupt keine Vorwürfe. Die haben ja nur ausführen müssen, was man ihnen als Verordnung vorgesetzt hat. Ich habe auch von denen gar nichts mitbekommen. Ich hätte natürlich gerne Infos gehabt. Ich hätte gern gewusst, was los ist. Man hätte ja vielleicht mal einen Lautsprecher-Durchsage machen können von einer Brücke oder mit einem Polizeimotorrad zwischen den Reihen durchfahren und die Leute informieren können. Das finde ich eigentlich, hätte ich erwartet. Da kam aber gar nichts. Nee, also das finde ich nicht in Ordnung, dass man nicht wusste, woran es lag. Naja, und dann jetzt mal das Politische. Also das kann mich insgesamt nur erstaunen. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, wie das abgelaufen sein muss, finde ich das insgesamt ziemlich dilettantisch, muss ich sagen. Diese Maßnahme, wenn sie denn sinnvoll ist, das mag sein, und da sehe ich natürlich auch ein legitimes Schutzinteresse für die österreichische Bevölkerung bei Durchreisenden aus einem Risikogebiet. Aber dann muss man das organisatorisch vorbereiten. Da muss man halt das irgendwie aufstocken, personell. Da muss man schauen, dass das alles in einem sinnvollen Rahmen abgewickelt wird, dass alle informiert sind, dass die Grenzpolizisten wissen, was sie zu tun haben. Mhm. Dass man auch vor allen Dingen eine Online-Registrierung ermöglicht.
Das kann doch nicht sein in den heutigen Tagen. Das heißt, Sie hätten kein Problem gehabt, vorher ein Formular auszufüllen, zum Beispiel im Internet.
Ja, gerne, natürlich, selbstverständlich. Also ich finde das ganz normal, dass man da mitwirkt, wenn eine sinnvolle Maßnahme ist, die der Seuchenbekämpfung dient. Natürlich, unbedingt. Aber es gibt ja heute wirklich Möglichkeiten, sowas zeitsparend, unbürokratisch, zweckdienlich, einfach smart abzuwickeln. Mhm. Und ich erwarte schon von einem Land wie Österreich, dass man das einfach auf dem Stand der Technik und des verwaltungstechnischen Könnens macht. Und das hat auf mich einfach wahnsinnig chaotisch und furchtbar dilettantisch gewirkt. Mhm. Und das ärgert einen.
Das verstehe ich. Und erwarten Sie sich jetzt eine Form auch von einer Entschuldigung oder einer Erklärung, wo zumindest versprochen wird, dass so etwas nicht mehr vorkommt?
Ja, also ich persönlich bin jetzt nicht irgendwie, mittlerweile sehe ich es mit Humor. Also ich würde es einfach niemandem wünschen, dass er in so eine Situation gerät. Und ich würde eigentlich von der österreichischen Regierung erwarten, dass sie dafür Sorge trägt, dass solche Maßnahmen einfach, verwaltungstechnisch und regierungstechnisch professionell durchgeführt werden. Mhm. Mehr erwarte ich nicht. Professionalität in Zukunft, das wäre schön.
Herr Neuhoff, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Es war also dilettantisch, sagt Neuhof, und da müssen gleich mehrere Stellen dilettiert haben. Heute hat sich dann Landeshauptmann Peter Kaiser zu Wort gemeldet, der am Sonntag in der Früh laut eigenen Angaben um 9 Uhr dem Spuk ein Ende gesetzt hat. Wir erinnern uns, da war Neuhof aber schon ohne Kontrolle eingereist. Die Beamten dürften also parallel schon früher die Kontrollen zumindest gelockert haben. Kaiser selbst hat nicht mit Kritik am Gesundheitsminister gespart.
Ich möchte schon darauf hinweisen, dass meine Stellvertreterin, die Gesundheitsreferentin des Landes, mehrfach auch bei den verschiedenen Konferenzen, und sie hat mich ja in der letzten Woche urlaubsbedingt vertreten, immer wieder darauf hingewiesen hat, dass wir detaillierte, klare Anweisungen gerne hätten, wie Grenzkontrollen, mit welcher Intensität und wie sie genau zu erfolgen haben und wie sie erfolgen sollen. Das ist auch deswegen, weil uns immer wieder auch implizit vorgehalten wurde, dass wir im Vergleich zu anderen Bundesländern zu wenig kontrollieren würden.
Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Raffaela Lindorfer aus unserer Innenpolitikredaktion. Hallo Raffaela.
Hallo Elias.
Ja Raffaela, wer hat denn jetzt Schuld am Chaos? Hätten sich die Urlauber um das Formular kümmern müssen? Denn immerhin war es ja online abruf und damit auch ausdruckbar.
Es wäre, glaube ich, ein bisschen lebensfremd, wenn man von einem Urlauber, der am Freitag noch am Strand liegt, erwartet, dass er einen Drucker dabei hat und das Formular ausfüllt. Wenn, dann hätte man das wahrscheinlich als Online-Formular aufstellen müssen, aber das war wohl zu kurzfristig.
Mhm. Hat der zuständige Bezirkshauptmann von Villach, Bernd Riepern, vielleicht überreagiert oder mussten eben die Grenzbehörden wirklich jeden so genau kontrollieren und das Formular vor allem auch ausfüllen lassen?
Dass es der Herr Riepern ganz genau nimmt, ist irgendwie nachvollziehbar. Man muss bedenken, der Herr Riepern war vor Gericht, weil er bei der Bundespräsidentschaft Stichwahl seine Behörde hat da nicht ganz das Gesetz eingehalten auf Punkt und Beistrich und deshalb war er dann später vor Gericht. Also es ist nachvollziehbar, dass er da jetzt besonders genau ist. Wenn er die Verordnung aber genauer liest, dann war daraus, finde ich, keine verpflichtende, lückenlose Kontrolle ableitbar. Mhm. Da steht nur drinnen, dass die Urlauber das ausfüllen müssen, das Formular, nicht aber, dass die Behörde das kontrollieren muss.
Ja, wer ist denn eigentlich für die Kontrollen zuständig? Ist das das Innenministerium oder das Verteidigungsministerium oder ist das das Gesundheitsministerium?
Exekutieren tun die Verordnungen die Beamten an der Grenze natürlich, aber die Verordnungen, aber die handeln ja auf Basis einer Verordnung und dafür ist das Gesundheitsministerium zuständig. Mhm. Also wenn die das so verstehen, dass sie das tun müssen, dann müssen sie es auch tun.
Und das heißt, der Gesundheitsminister hat diese Verordnung herausgebracht und die war sozusagen missverständlich und unpräzise, hat ja auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser kritisiert, aber war die wirklich so missverständlich?
Wie gesagt, ich glaube, da macht man sich ein bisschen zu einfach, wenn man wirklich sagt, die Verordnung war schon wieder schlecht. Ich meine, der Anschub ist da natürlich schon ein bisschen in einer schwierigen Position, weil seine Verordnungen waren ja schon mehrmals nicht so wirklich eindeutig. Wie gesagt, in diesem Fall, glaube ich, war es eher eine Überinterpretation, die man einfach durch einfache Gespräche hätte ausräumen können.
Da stellt sich natürlich die Frage, warum hat man von Kärntner Seite nicht nachgefragt? Denn in der Steiermark ist es ja, wie wir wissen, ganz anders kontrolliert worden.
Ja, das ist die große Frage. Also Landeshauptmann Kaiser hat gesagt, er hat am Sonntag in der Früh mit dem Ministerium telefoniert. Im Ministerium ist man ein bisschen verwundert, dass das nicht schon am Samstag Thema war, weil die sind Tag und Nacht erreichbar, heißt dort der Krisenstab ist auch jederzeit bereit. Und es gab auch letzte Woche schon ein Gespräch mit den Ländern, wo über die Verordnung gesprochen wurde. Also ganz neu war sie jetzt nicht.
Mhm. Aber dennoch war nicht vielleicht die Zeit zu kurz, denn am Freitagabend, also vor dem Wochenende, so einen, sagen wir mal, unklar formulierten Gesetzestext zu veröffentlichen. Also am Wochenende ist auch nicht dann jeder im Dienst.
Ja, dass man Beamten nicht wirklich erwarten kann von denen, dass die am Samstag eine Verordnung umsetzen, die am Freitag in der Nacht kommt, ist irgendwie auch klar, also ist auch verständlich. Warum das, wie gesagt, nicht auf bilateralem Wege geklärt wurde, also dass man das besprochen hat, wenn es schon so kurzfristig ist, ist mir auch unverständlich.
Mhm. Das heißt, wer ist schuld, kann man, glaube ich, so gar nicht festmachen. Was aber auf jeden Fall festzumachen ist, dass die Kommunikation irgendwie ein bisschen zu wenig ist.
Das auf jeden Fall. Also jetzt auf jeden Fall, wenn man sich nicht ganz sicher ist und man weiß ja auch vom Karawankentunnel, da sind sehr viele Urlauber. Wenn man sich da nicht sicher ist, dann muss man auf jeden Fall reden miteinander. Also ich glaube, da kann man nicht alles im Gesetzestext festmachen.
Mhm. Ja, und schon die Reisewarnung für Kroatien war ja sehr kurzfristig. Läuft die Politik da nicht in Gefahr, das Vertrauen der Menschen in ihre Führungskompetenz in Frage zu stellen?
Also ich verstehe jeden Urlauber, der sagt, ihm ist das zu heikel, er bleibt lieber zu Hause, weil man weiß nicht, was einen erwartet, wenn man irgendwo hinfährt. Es wäre ja schon, finde ich, die Regierung gefordert, dass sie da die Kommunikation, wie gesagt, verbessert, dass sie auch wirklich jeden Zweifel an ihren Verordnungen ausräumt, weil irgendein Zweifel ist offensichtlich auch hier geblieben. Sonst wird das auf jeden Fall nichts mehr mit diesem Sommer, würde ich sagen.
Ja, und im Herbst und im Winter gibt es sicher neue Verordnungen. Da dürfen wir schon gespannt sein.
Genau.
Raffaella, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Gerne.
Und wir wechseln jetzt nach Graz, wo es in den letzten Tagen gleich mehrere antisemitische Angriffe gegeben hat. Begonnen hat es mit Schmierereien auf der Fassade. Geendet hat es mit einem tätlichen Angriff, mit einem Schlagstock. Dreimal innerhalb von nur 4 Tagen wurde vorige Woche die Grazer Synagoge angegriffen. Gestern Abend hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen. Bei der heutigen Pressekonferenz bestätigt Innenminister Karl Nehammer, dass es sich um einen 31-jährigen Syrer handelt, der seit 2013 in Österreich lebt.
Dass die Ermittler davon ausgehen, dass es sich um ein islamistisches Motiv handelt, entsprechende Beweismittel wurden bei der Nachschau in seiner Wohnung sichergestellt. Der Mann hat weitere Sachbeschädigungen durchgeführt. Er hat unter anderem eine katholische Kirche, aber auch ein Vereinslokal der LGBTQ angegriffen. Er ist eine Person, die das Leben in Österreich gesamtgesellschaftlich ablehnt. Er ist ein radikal islamisierter Antisemit, der darüber hinaus auch noch homophob ist. Und so wie gesagt, die Gesellschaft in Österreich an sich bekämpfen will und ablehnt.
Der Tatverdächtige hat schon kurz nach seiner Festnahme ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. Karl Nehammer sichert nun Synagogen bundesweit Schutz zu, um Nachahmungstaten zu vermeiden. Die ganze Sache ist damit aber leider noch nicht abgeschlossen, denn am Sonntag hat der Standard Recherchen zu eben jener Polizeiwache veröffentlicht, die eigentlich mit der Bewachung der Synagoge beauftragt ist. Anfang Juli hat demnach der Prozess gegen einen derzeit suspendierten Polizisten dieser Wache stattgefunden. Er soll Holocaust-verharmlosende Witze über WhatsApp an Kollegen versendet haben. Mehrere Zeugen haben gegen den Mann ausgesagt. Und unter anderem soll sein Hund Adolf heißen. Vor Gericht hat der Beamte ausgesagt, dass der Hund nicht Adolf, sondern Idolf heißt, weil er ausschaut wie ein gleichnamiger IKEA-Stuhl. Darauf bezieht sich auch Michael Mingler in unserem Tweet des Tages. Hund heißt Idolf, weil er ausschaut wie ein IKEA-Stuhl. Klar, 4 Beine, kennt man. Seine Katzen heißen übrigens Pax und Billy. Und wir schauen zum Abschluss noch auf den Mars, der heute von rotem Staub bedeckt ist. Nur an den Polen des Planeten existiert noch Eis. Und flüssiges Wasser hat man dort aber bisher kaum gefunden. Doch das dürfte nicht immer so gewesen sein. Forscher der University of Texas in Austin haben ausgetrocknete Seen auf der Marsoberfläche untersucht und herausgefunden, dass es dort vor 3,5 bis 4 Milliarden Jahren heftige Regenfälle gegeben haben muss. Sie versuchen jetzt zu verstehen, wie viel Wasser es dort gegeben hat und wohin es vor allem verschwunden ist. Und wir denken da doch gleich an Creedence Clearwater Revival und den Song Have You Ever Seen the Rain? Das war's für heute von mir, einen ruhigen Abend noch. Schnitt und Ton heute von Dominik Kanzian. Mitarbeit Emily Zenz. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcasts und auf Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis morgen, passt auf euch auf, Elias Nordmessnig, over and out.